Vor Sinai standen Millionen geretteter Israeliten unter wunderbarer göttlicher Fürsorge, Befreiung aus Ägypten, das Durchqueren des Meeres und die Bewahrung in der Wüste. Trotzdem gestalteten sie am Fuß des Berges einen Kultgegenstand und feierten ihn so, als sei er der wahre Gott. Wie kann ein Volk, das das Wunder Gottes kennt und die Form des Gottesdienstes versteht, in eine solche Vermengung geraten? Diese Szene konfrontiert uns mit der Möglichkeit, dass äußliche Frömmigkeit und gegebene Gaben ohne klare göttliche Ausrichtung zu einem geistlichen Irrtum werden. Die Vermischung des Gottesdienstes. Vor Augen steht die seltsame Nahbarkeit des Fehlers, die Israeliten behalten Formen, Klänge und Rituale bei, doch das Zentrum ihrer Hingabe verschiebt sich. Beobachtend heißt es, sie sind schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht, sind vor ihm niedergefallen, haben ihm geopfert. Diese Schilderung zeigt, wie äußerlich vertraute Anbetung ihre Gestalt bewahrt, selbst wenn das, worauf sie zielt, ein Abbild statt der Wirklichkeit ist. Die Gefahr liegt nicht in der Form allein, sondern darin, dass Gewohnheit und liturgische Sicherheit das Herz überlisten können. Wir müssen erkennen, dass die Anbetung des goldenen Kalbs in 2. Mose 32 eine Vermengung war. Es handelte sich um ein Götzenbild, das jedoch auf die Weise angebetet wurde, wie Gottes Volk eigentlich Gott anbeten sollte. Dieses Muster begegnet uns auch heute bei vielen Christen, sie können in Formen anbeten, die der Anbetung Gottes entsprechen, während das Objekt ihrer Hingabe in Wirklichkeit etwas anderes als Gott ist. Die Deutung dieses Befundes fordert eine doppelte Aufmerksamkeit, auf das Objekt der Anbetung und auf das, was die Praxis innerlich zusammenhält. Wenn Lieder, Gebete und Opfer so erbracht werden, dass sie einem anderen Zentrum dienen, sei es dem eigenen Ruhm, materiellen Sicherheiten oder einer ideologischen Ersatzsicherheit, bleibt das äußere Gottesdienstbild bestehen, während das innere Leben verfälscht wird. Daraus folgen dann sichtbare Verläufe in Gemeinschaften, Vertrauen wird geschwächt, echte Anbetung verarmt und die Einheit erodiert. Die Heilige Schrift konfrontiert uns mit dieser Heimtücke, um uns wachzurufen, nicht um Rituale zu verwerfen, sondern ihr Ziel zu prüfen und das Herz freizulegen. Sie sind schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht, sind vor ihm niedergefallen, haben ihm geopfert und gesagt, das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Es gibt Trost darin, dass Gott nicht nur die äußere Form, sondern das Innere sieht. Die Einladung ist, die eigene Anbetung vor ihm zu prüfen und mit einer ehrlichen, stillen Bereitschaft zurückzutreten, damit das gelebte Tun wieder von der wahren Gegenwart Gottes durchdrungen wird. Wer diesen Weg der Klärung geht, wird nicht in Verurteilung, sondern in erneuter Freiheit und tieferer Gemeinschaft geführt. Der Missbrauch von Gaben und Mitteln. Gaben und Mittel, die von Gott herrühren, tragen innewohnend das Potenzial, sein Reich aufzurichten oder aber auf subtile Weise zum Mittelpunkt eigener Projekte zu werden. In der Szene am Berg formte man aus dem Schmuck der Menschen ein Bild und wandelte dadurch Gottes Geschenke in ein Werkzeug des Abfalls. Mose richtet die Frage an Aaron, die zugleich an jede Annehmende und Nutzende gestellt ist, was hat dir dieses Volk getan, dass du eine große Sünde über es gebracht hast? Diese scharfe Frage lenkt den Blick auf Motivation und Ziel, wozu dienen die Gaben wirklich? Fahren wir nun fort und schauen wir uns an, worin das Prinzip dieser Art von Anbetung besteht, Reichtum und Schätze, von Gott gegebene Gaben, sowohl materieller als auch geistlicher Art, werden nicht in angemessener Weise für Gottes Zweck eingesetzt. Zum Beispiel, angenommen, du hast die Fähigkeit, die Bibel zu lehren, und du setzt diese Gabe ein, um ein eigenes Werk aufzubauen. Auslegungshistorisch und praktisch betrachtet entscheidet die Orientierung des Herzens darüber, ob ein Talent, eine Gabe oder eine Gabe materieller Art zur Errichtung von Gottes Wohnung beiträgt oder zum Baustein eines goldenen Kalbs wird. Wenn die Aufmerksamkeit primär auf Aufbau eigener Werke, Selbstdarstellung oder Besitzbewahrung geht, wird die Gabe entstellt. Die biblische Perspektive fordert demgegenüber, dass Gaben in ihres Schöpfers Absicht eingeordnet bleiben, zum Aufbau der Gemeinschaft, zur Stärkung der Erlösten und zur Herrlichkeit Gottes. Ohne diese Ausrichtung verwandelt sich jede noch so gute Gabe in eine mögliche Quelle von Trennung und Selbstverklärung. Und Mose sagte zu Aaron, was hat dir dieses Volk getan, dass du eine große Sünde über es gebracht hast? Die Gewissheit bleibt, Gaben sind Geschenk und Verantwortung zugleich. Wer die Gabe in ihrem Ursprung und Ziel erkennt, kann lernen, sie loszulassen und doch fruchtbar zu sein, nicht weil Kontrolle gelingen muss, sondern weil ein Herz, das Gott sucht, die verändernde Richtung schenkt. So wird aus Sorge Hoffnung und aus guter Gabe ein lebendiger Beitrag zur Gemeinschaft. Unterhaltung, Spaltung und geistliche Verwirrung. Die Beschreibung des Festes um das Kalb macht sichtbar, wie Anbetung dahin kippen kann, Unterhaltung zu werden. So standen sie am folgenden Tag früh auf, opferten Brandopfer und brachten Heilsopfer dar. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Dann standen sie auf, um sich zu belustigen. Dieses Bild zeigt, wie rasch Gottesdienste zu Veranstaltungen werden, deren Hauptwirkung Vergnügen und Ablenkung sind statt innige Begegnung. Wenn das Erbauende zu Show oder Amüsement wird, verliert die Gemeinde ihre geistliche Tiefe und öffnet sich für Vermischung und weltliche Muster. Wer die Prinzipien des Neuen Testaments kennt, stellt fest, dass drei Dinge miteinander verbunden sind: Spaltung, Götzendienst und Unzucht. Spaltung geht Hand in Hand mit Götzendienst und Götzendienst wiederum mit Unzucht, sowohl geistlicher als auch leiblicher Artikel. Sobald das goldene Kalb unter den Kindern Israels auftauchte, entstand Spaltung. Die Apostelzeit warnt vor der Folge solcher Tendenzen, Spaltungen und falsche Zentren ziehen Glaubende auseinander. Paulus fragt pointiert, ist der Christus zerteilt? Die Frage zielt aufs Herz jeder Gemeindespaltung. Wo Vergnügen, Machtinteressen oder persönliche Programme das Tun leiten, entstehen Lager und Missverständnisse, die das Zeugnis und die Heiligung beschädigen. Dennoch bleibt die Perspektive biblisch nicht im Pessimismus stecken, sondern ruft zur sanften Wiederherstellung, zu Klarheit über das Ziel des Zusammenseins und zur Rückführung aller Gaben und Formen auf Christus hin. So standen sie am folgenden Tag früh auf, opferten Brandopfer und brachten Heilsopfer dar. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Dann standen sie auf, um sich zu belustigen. Ist der Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt, oder seid ihr auf des Paulus Namen getauft worden? Es ist ermutigend zu wissen, dass dort, wo Verwirrung sichtbar wird, auch die Sehnsucht nach Klarheit neu erwachen kann. Die Gemeinde darf sich daran erinnern, dass wahre Gemeinschaft nicht von Unterhaltung lebt, sondern von gemeinsamer Ausrichtung auf Christus. In dieser Ausrichtung findet alles Heilsame Raum zu wachsen, Heilung, Einheit und die Schönheit einer Anbetung, die Gott wirklich trifft. Herr, gib uns Einsicht, die wahre Mitte unserer Anbetung klar zu sehen, bewahre uns davor, deine Gaben zu eigenen Zwecken zu verformen und ausgeordnetem Dienst Idole zu schaffen. Reinige die Gemeinden, stärke die Demut der Dienenden und erneuere unsere Freude daran, dass allein du Zentrum und Ziel bist, damit Hoffnung und Einheit wachsen. Amen.